Spieltrieb, der Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advance Football.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Advance Football Spieltrieb, dem Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advance Football. Wir sprechen hier jede Woche über Themen rund um den Kinder- und Jugendfußball. Interessant für Trainer, Co-Trainer, Trainermamas, Trainerpapas, Jugendleiter und auch sonst alle, die sich am Jugendfußball erfreuen, erquicken. Wir, das bin zum einen ich, Joscha, einer der beiden Gründer von Advance Football, und auf der anderen Seite mir digital zugeschaltet der Sakko. Hallo Sakko.
Hallo Josch.
Lass uns direkt reinstarten, aber bevor wir aufs Thema kommen, das du schon im Titel gesehen hast, möchte ich kurz einen kleinen Erfahrungsbericht noch loswerden. Ich war mal wieder auf einem F-Jugendhallenturnier und Gott sei Dank ist es ja nicht mehr, oder in dem Fall war es nicht mehr nur ein Spielfeld, sondern es waren zwei Spielfelder. Und das eine Spielfeld war klassisch von Ninho mit so Bänken quasi außenrum, dass der Ball nicht ins Ausgegangen ist. Und das andere Spielfeld war auch mit Bänken und Bande außenrum und mit zwei Hallentoren, also Handballtoren, so heißt es. Und ich hatte eben eine Person, die da mitgespielt hat, und die hatten drei Spiele. Zwei Spiele hatten sie in dem Feld mit den Handballtoren und ein Spiel hatten sie in dem Funinho-Tor. Sakko, jetzt darfst du mal raten, über welches Spiel haben sich die Kinder, also von diesen drei Spielen, über welches Spiel haben sich die Kinder am meisten gefreut und haben dann nach dem Turnier mit mir drüber gesprochen, wie cool dieses Spiel war. Das Spiel Nummer 1 in dem Handballfeldtor, das Spiel Nummer 2 in dem Funinho-Feld oder Spiel Nummer 3 wieder in dem Handballtorfeld.
Okay, das ist interessant. Ich dachte, du sagst nur Handballtore oder Funinho-Feld. Jetzt hast du das in so einer Reihenfolge aufgemacht.
Das war quasi die Reihenfolge, die
sie genau gespielt haben. Ja, okay. Jetzt fängst du es wieder so ein bisschen ein, weil meine erste Vermutung so aus dem Bauch raus war wahrscheinlich das letzte. Die haben auf Handball gespielt, dann auf Funinho und dann haben sie sich gefreut, dass sie wieder in Anführungszeichen auf ein normales spielen konnten und dann hätten sie vom letzten erzählt. Das war so mein Bauchgefühl. Jetzt dadurch, dass du gemeint hast, also dass du hast es nicht bewusst so aufgeführt, weil bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Ich bleibe aber bei meinem Bauchgefühl, bei meiner Intuition, dass sie sagen, das letzte Spiel war das coolste, weil sie beides erlebt haben und dann nochmal das mit nur einem Tor und das fanden sie cool.
Nein, leider nein. Ergebnisse, ich weiß gar nicht mehr genau das Ergebnis vom ersten Spiel. Ich glaube, das war irgendwie 2-1 gewonnen. Das letzte Spiel, also ein Spiel geht immer 10 Minuten, das letzte Spiel war dann ein 0-0, quasi Das sogenannte Topspiel. Und das Spiel im Funinho-Feld haben sie 12-1 gewonnen.
Ja gut, okay. Darf ich jetzt nochmal raten?
Nee, darfst du nicht mehr. Sie haben natürlich über dieses 12-1 gesprochen und wie cool das war. Und witzigerweise nicht nur, und das fand ich sehr interessant, und das stützt ja auch so ein bisschen die These, die du beim letzten Podcast gebracht hast, nämlich dass das System ja quasi von unten heraus oder die Denke von unten heraus weiter wächst, jedes Jahr aufs Neue, dass wenn Eltern reinkommen in dieses neue Fußballsystem mit Funinho und kein Funinho, dass das dann immer alles irgendwie natürlicher wird und nicht der erste Gedanke ist, wie scheiße ist es, auf 4 Tore zu spielen, weil auch die Eltern sich extrem gefreut haben und zu mir gelaufen sind und gesagt haben, boah, das zweite Spiel haben sie 12-1 gewonnen, das war richtig cool. So, normalerweise, wahrscheinlich vor 2-3 Jahren wäre es gewesen, ja, das war halt so ein Funinho-Spiel, so eine Scheiße, das ist ja nicht realistisch genug. Und jetzt war es halt so, dass natürlich in der Extreme, die jetzt da passiert ist mit diesem 12-1, dass das schon echt viele Tore sind und auch ein sehr deutliches Spiel war. Aber was es mir einfach nochmal gezeigt hat, ist dieses ewige Argument von wegen, es ist kein richtiger Fußball und die Kinder wollen das nicht, die wollen auf die großen Tore spielen die ganze Zeit und sobald die mal auf dem Funinho-Feld spielen, ist das blöd. Das war den Kindern völlig Latte. So. Sondern es ging denen einfach nur drum, viele Tore zu schießen, zu gewinnen, und ob das dann auf 4 Tore ist oder auf 2 Tore, war denen völlig egal.
Jetzt muss man dazu sagen, müsste ja eigentlich auch die andere Mannschaft fragen, was für sie das beste Spiel war. Also ob die jetzt auch Funinho sagen werden, in dem Feld, in dem sie 12-1 verloren haben, Oder vielleicht haben sie auf dem anderen Feld 0-0 gespielt und fanden das dann halt eher besser. Also ich glaube, das müsste man jetzt noch mit reinrechnen.
Nee.
Also es ist nicht so richtig repräsentativ zu fragen, was hat euch am besten gefallen? Die Spiele, wo ihr unentschieden gespielt habt und knapp gewonnen oder das, wo ihr richtig viele Tore gemacht habt, dann sagen die richtig viele Tore, unabhängig der gespielten Spielform.
Ja, ja, schon, aber wenn in dem...
Ich verstehe, dass du das so ein bisschen als Evolution siehst, nämlich dass nicht mehr gesagt wird, Foninho ist nichts wert und da guckt keiner so richtig hin, sondern, oh, ein Foninho-Sieg hat auch einen Wert. Das ist ja ein... Das ist ja immer noch nicht gut, also dass die Eltern sich über einen Sieg freuen in der F-Jugend, ist ja immer noch nicht geil, aber es ist der Schritt dorthin zu sagen, ah, okay, wir akzeptieren die Spielform als vollwertige Variante für so ein Turnier und ich freue mich darüber genauso wie über einen Sieg auf große und quasi zentrale Tore. Das als Evolution anzusehen, da gehe ich voll mit. Sag ich, ja, das finde ich auch erstmal cool, dass die quasi sich nicht in dem Spiel eine Brezel holen gehen, weil sie sagen, ach komm, Kinderkacke.
Ja, also man darf sich trotzdem noch über den Sieg freuen. Auch Eltern dürfen sich über den Sieg freuen. Es geht darum, dass man das da nicht aufschreibt und in Tabellen packt und dann 3 Wochen später sich immer noch drauf einen runterholt, dass man 12-1 gewonnen hat. Darum geht's ja.
Boah, ich gewinnen weiß nicht,
und verlieren gehört ja auch in der F-Jugend schon noch dazu.
Ja, schon, aber doch nicht für die Eltern.
Ja,
so also sind die halt sollen, Alter. Ganz ehrlich, ich gehe da nicht mit zu sagen, die Eltern sollen sich auch über den Sieg freuen. Denk, nee, sollen sie nicht.
Wenn dein Kind zu dir gerannt kommt und sagt, Papa, ich habe 3 Tore geschossen, genau. Wir haben 3-2 gewonnen.
Genau darüber darfst du dich freuen. Über dein freudestrahlendes Kind, über dein Kind, das Erfolgserlebnisse hat, über dein Kind, das auch mal ein Tor schießt. Über diese ganzen Sachen darfst du dich freuen, aber nicht darüber, dass die Mannschaft gewonnen hat oder verloren. Das hat dir scheißegal zu sein, als reflektierter Erwachsener, der sich da seinen Sonntag oder Samstag um die Ohren schlägt in so einer stickigen Halle mit Lärm. Also wenn dir das wichtig ist und du darauf achtest, dann hast du schon ein Problem, ein kleines. Und aber zu sagen, ich freue mich extrem, dass mein Kind sich freut, dass es gewonnen hat, da gehe ich voll mit. Also da, ja. Diese Emotionen ungezügelt zeigen.
Jederzeit. Eine andere Ebene, die ich gerne noch... Und das
Kind trösten, wenn es verliert, auch definitiv. Aber nicht, guck mal, wir haben als Mannschaft so viel Tore geschossen, der Gegner nur so viel. Jetzt freue ich mich darüber, dass die anderen verloren und wir gewonnen haben.
Ja, okay. Eine andere Ebene, die ich gerne noch aufmachen würde, ist die Anzahl der Tore. 12 Tore in dem einen Spiel, jetzt sind die auf der einen Seite passiert, ist natürlich ein bisschen bitter, aber ich hatte dann auch das letzte Spiel noch gesehen, quasi das Topspiel, ja, das war absolute Grütze, weil halt 0-0 und irgendwie nichts zustande ging, das fand ich einfach nur interessant in der Gegenüberstellung und auch die Halle sozusagen ist eine, wo wir früher auch noch gespielt haben und wo du halt die Pausenzeiten waren immer noch viel, weil der Turniermodus maximal beschissen waren. Aber früher war es halt noch schlimmer. Da war es die gleiche Anzahl an Mannschaften.
Ja, aber es war nur ein Spiel.
Es hat 5 gegen 5 gespielt und auf der einen Seite war die Längsseite war aus und die andere Seite war Bande. So, es war einfach, ich hatte das Gefühl, es hat sich schon ein bisschen weiterentwickelt. Das war eigentlich so die Quintessenz, die ich mitgeben wollte. Mir ging es gar nicht um die Eltern.
Ich wäre mal gespannt. Ich überlege gerade, wie dein Erfahrungsbericht ausgefallen wäre, wenn hier deine Connections auf dem Spielfeld, wenn die 12-1 verloren hätten.
Also, da hätte ich natürlich gerantet, hä?
Scheiß Foninho. Was ist das für eine Einteilung an Teams? Völliger Quatsch. Wenn die Kinder dann frustriert vom Feld gehen, werden die Spielform nie akzeptieren. Möglich, okay, ja. Nein, du kannst dich auch von den Emotionen nicht ganz frei machen, merke ich schon.
Definitiv nicht.
Dieses Herrentrainer sein, ich glaube, das hat dich einfach verhunzt ein bisschen.
Definitiv.
Du hast aber Punkte aufgeschrieben, oder?
Ja, ich habe noch eine zweite Beobachtung, die ich gerne teilen möchte aus im Rahmen des Turniers, nämlich beim letzten Spiel. Wie gesagt, das war das Top-Spiel gegen den gleichstarken, wenn nicht sogar Favoriten. Interessante Erfahrung, die haben in diesem Handballfeld, haben die 3+1 gespielt, mehr oder weniger. Was als Format für die Feldgröße, die da auch gespielt hatten, echt cool war. Was aber sehr, sehr interessant war einfach, von diesen 4 Spielern auf dem Feld waren drei Kinder mit großen Geschwistern und wo ich auch weiß, dass die Geschwister quasi Fußball spielen und die auch regelmäßig untereinander Fußball spielen, auf dem Hartplatz oder irgendwo anders. Und eines dieser Kinder hat keine großen Geschwister. So, und jetzt war der Tenor aller Beteiligten schon, die sind ein bisschen rauer, die Gegner. So, und die gehen immer mit dem Körper rein und die sind ein bisschen größer. Ein bisschen größer hieß, dass sie halt 2 Kilo mehr auf dem Rippen hatten und 10 Zentimeter größer waren vielleicht oder 5 Zentimeter nur. Und das war quasi so das Mindset, mit dem die Kinder schon reingegangen sind, was echt witzig anzugucken war. Und während dem Spiel hat sich dann aber rausgestellt, dass das für die drei Kinder mit den großen Geschwistern kein Problem waren, wenn da mal der Arm ausgefahren wurde oder wenn die halt mal die gegnerischen Spieler quasi ein bisschen rabiater zugange waren. Und bei dem Kind ohne Geschwisterteil, das hat es überhaupt nicht gepackt bekommen quasi. Das ist jedes Mal liegen geblieben, das ist heulend 1-2 Mal rausgegangen, weil es quasi mit der Härte, in Anführungszeichen, die nicht vorhanden war, einfach nicht klargekommen ist. Und da habe ich wieder gedacht, wie krass auf vielen Ebenen ist einfach hilfreich ist meistens für Kinder große Geschwister zu haben, wo man tagtäglich irgendwie auf dem, sei es im Garten vor dem Haus oder auch im Hausflur, wie auch immer, mit denen Fußball spielen kann, muss und sollte, wie das einen irgendwie auch abhärtet und was das auch mit der Art und Weise, wie man Fußball spielt, macht. Fand ich eine sehr interessante Beobachtung, weil das ja auch immer was ist, so dieser Geschwistereffekt. Es ist halt deutlich förderlicher, wenn du quasi der kleine Bruder, die kleine Schwester bist und großer Bruder, große Schwester spielt Fußball, als andersrum, weil du dich einfach anders beweisen musst und anders vielleicht auch sozialisiert wirst, wenn du Fußball spielst. Fand ich eine sehr interessante Beobachtung.
Ja, das was unser, also zum einen gibt es da ja auch Studien in diese Richtung. Ich glaube, das erste Mal, als wir drauf gekommen sind und es auch behandelt haben, war beim Thema Frauen-Weltmeisterschaft, weil da die Finalisten, glaube ich, verglichen worden sind und die überproportional oft ältere Geschwister hatten oder vor allem ältere Brüder, glaube ich. Und man daraus so die Hypothese dann auch gebildet hat, genau das nämlich. Also ich bin vielleicht in den einen oder anderen Bereich weiter, weil ich da früher in Kontakt komme. Marian sagt es ja auch so, weil er meint, du wirst halt mit einem Spielpartner geboren. Also wenn du als Zweiter auf die Welt kommst, dann ist dein Spielpartner schon da. Und ja, du kannst ab Tag 0 mehr oder weniger anfangen, dich zu messen mit diesem Spielpartner. Das kannst du halt nicht, wenn du dann alleine bist und vor allem dann so, wie es vielleicht dann bei vielen ist, dass ich einfach nicht mehr oder kaum noch die Zeit habe, dass die Kinder sich dann treffen, in der Straße bolzen und gegeneinander spielen, sondern das halt nur noch im Training stattfindet, 2-mal die Woche. Das reicht halt nicht. Und der andere im Vergleich, glaube ich, auch in dem, was du jetzt aufgemacht hast, die spielen ja jeden Tag dann ihre 2 Stunden, sei es im Wohnzimmer mit irgendwelchen Softbällen oder eben auf dem Hartplatz oder ja auch auf dem Weg zum Training oder die 10 Minuten vor dem Training. Da ist ja immer schon jemand da. Und das, ja, hat große Vorteile. Also, liebe Eltern, wenn ihr mal einen Profi wollt, mindestens 2 Kids in einem Abstand, der nicht allzu groß ist.
Genau, sehr gut. Sehr gut. Lass uns aber eigentlich zum Thema kommen, wieso wir uns heute getroffen haben. Wir haben eine Nachricht von einem treuen Hörer bekommen. Namen lasse ich mal weg. Ich lese vor. Hallo, liebes Team von Advanced Football. Mein Name ist Dedede. Ich bin Trainer von einer D-Jugendmannschaft irgendwo in Deutschland. Das ist in einem schönen Bundesland. Ich bin begeisterter Nutzer und trainiere sehr gerne mit eurer Trainingsstruktur. Ich habe mir schon einige Fortbildungen und auch die Karteikarten gekauft etc. Ich habe im vergangenen Jahr die E-Mädchen ausschließlich nach Advanced Football trainiert. Es hat gefetzt und allen Bock gemacht und die Mädchen haben sich klasse entwickelt. Nun trainiere ich die D-Mädels ebenso begeistert und es macht genauso Spaß. Neben den prima Inhalten hat mir die Basistrainingsstruktur sehr geholfen und ich wende diese fast immer an. Ich nutze die Tummelphase, umbenannt in Mädchenzeit, habe eine Trinkbox in Form einer Kühlbox, wende visuelles Tracking in Form von Murmeln sammeln, in ein großes Einmachglas etc. Also ein begeisterter Papa-Trainer dank eurer super Plattform. Ich bin Videoplattform Plus-Mitglied, ich habe die Karteikarten und. Ich habe gestern den ersten Trainingsplan per E-Mail bekommen. Nun bin ich etwas verunsichert, da meine gewohnte Basistrainingsstruktur mit den Blöcken Minispiel, Fangspiel, 1 gegen 1, Spielform Abschlussspiel verändert wurde. Fangspiel zum Beispiel war gar nicht mehr drin. Auch bei den Karteikarten sind neben der Basisstruktur eine D-Jugendstruktur dabei. Diese ist wieder anders als die Basisstruktur und anders als die beiden Strukturen des gestrigen per E-Mail gesendeten Plans. Beim Erstellen meines Trainings für heute hatte ich jetzt ein komisches, verunsichertes Gefühl. Ich fragte mich, ob die Basisstruktur doch öfter mal abgewandelt werden kann, darf, soll. Ich tat mich eher schwerer, mein Training zu planen als vorher. Vielleicht geht es nur mir so, ich dachte aber, ich teile meine Gedanken mit euch, da ihr es ja auch gerne möchtet. Angewendet hatte ich bereits mal die Blöcke in der Reihenfolge Fangspiel, 1 gegen 1, Technik, Spielform, Abschlussspiel. Meine Fragen lauten nun, was ist eure Empfehlung für mich, was die Trainingsstruktur betrifft? Denn meine Mädels kommen aus dem Breitensport und die Bestandteile 1 gegen 1, Spielform, Abschlussspiel immer drin lassen und dann mit Fangspiel und oder Minispielen abwechseln bzw. ergänzen oder variieren, je nach Trainingsschwerpunkte in der Woche. Vielen Dank für eure super Arbeit. Hui, okay. Ich glaube, da müssen wir jetzt kurz ein paar Sachen noch klären. Mit Karteikarten meint der Trainer unseren Trainingskatalog, den gibt es ja auch als physische Variante, zum mit auf den Platz nehmen, wetterfest, wasserfest, unkaputtbar. Link packe ich mal in die Shownotes. Dann spricht er von der Plus, also er ist Plus-Mitglied. Plus-Mitglied bedeutet, wir haben ja mittlerweile einen separaten Bereich oder separate Inhalte auf der Videoplattform, die, wenn man ein Abo abschließt, ein kostenpflichtiges, zweimal im Monat einen Livestream bekommt mit einer Fortbildung. Man bekommt jede Woche montags 6.30 Uhr sein Training von uns geplant, passend für den Altersbereich, per E-Mail ins Postfach. Und was er als letztes meint, und darüber wollen wir uns jetzt nochmal unterhalten, Sakko, ist die Trainingsstruktur. Denn wir haben, das war lange Zeit, war das ganz oben das Video bei uns auf der Videoplattform, eine Trainingsstruktur entwickelt, wo wir sagen, wenn du das machst als Trainer, deckst du alles ab, egal welcher Altersbereich, egal welches Leistungsvermögen deine Mannschaft hat und du wirst immer bessere Spieler, Kinder, Mädchen entwickeln, wenn du dich an diese Trainingsstruktur hältst.
Und auch egal, in welcher Phase deiner Periodisierung du dich befindest, geht ja auch, haben wir ja gemerkt, in unserer Absprache, in unserem Termin zum Thema, was ist der aktuelle Stand im Bereich Periodisierung? Manche machen das ja, dass sie so Wochenpläne erstellen, in der Woche das, in der Woche das, in der Woche das. Und auch da funktioniert die Trainingsstruktur immer. Und das ist ja der große Gedanke, weswegen wir es, also wir hatten es am Anfang ja nur Trainingsstruktur genannt, aber dann ja mit der Zeit, wie sich so die Sachen halt weiterentwickeln, war es notwendig, das ja umzuformulieren in Basistrainingsstruktur. Das ist auch, was er in seiner Nachricht schreibt. Und die Basistrainingsstruktur hat ja zumindest mal seine E-Mädels herausragend weiterentwickelt mit den sonstigen Trainingshilfen, die er noch von uns hat. Und er ist engagiert genug. Was ich auch mega cool fand, war dieses Thema mit den Murmeln und dem Einmachglas, weil ich ja nie so richtig auf irgendeine Idee gekommen bin, wie man... Also ich habe es ja mit Sand gehabt, Sand einfüllen und so Kram, das ist halt Mods die Sauerei.
Praktikabel, ja.
Aber Murmeln ist richtig cool, vor allem kannst du ja auch, also die können ja verschiedene Farben haben. Ich dachte mir auch, eigentlich kannst du es auf Monate aufteilen. Also du stellst bei Amazon irgendwie 10-mal verschiedene Farben an Murmeln, also gelbe Murmeln, blaue Murmeln, rote Murmeln. Und die gelben sind halt im Monat Oktober, weil da das Thema ist, Zweikämpfe zum Beispiel. Und dann können sich die Mädels die gelben Trainingsmurmeln und Zweikampfmurmeln sozusagen erarbeiten. Also im Training richtig in die Zweikämpfe gehen und im Spiel. Und wir machen das halt einfach zum Fokusthema. Und dann füllt sich das Glas mit diesen gelben Murmeln. Dann sieht man, guck mal, das haben wir ja gemacht, wisst ihr noch, im Oktober, vor 2 Monaten, da war das Thema und so weiter. Finde ich eine richtig, richtig coole Idee, die kaum Geld kostet und Kids, in dem Fall dann die Mädels, bei Laune hält, so dass es sich lohnt, ins nächste Training zu kommen, wenn du weißt, ich kann dafür wieder eine Murmel bekommen. Also für alle, die Stress haben mit Trainingsbeteiligung oder die Oma hat dieses Jahr zum 6. Mal Geburtstag, ein Anreiz schaffen, der größer ist als die Alternative, hilft, dass die Kinder eben zu mir kommen und nicht woanders hin. Zurück zum Thema Basistrainingsstruktur. also das, was er aufgeschrieben hat, vielleicht müssen wir das jetzt nochmal kurz erwähnen, ist nämlich genau das, wie wir die Basistrainingsstruktur definieren. Das ist ein Minispiel, dann ein Fangspiel, ein 1 gegen 1, eine Spielform und ein Abschlussspiel.
Ja.
So, warum? In der Form. Minispiel ist ein freudiger Start ins Training. Das ist alles in Wettkampfform noch gedacht, weil die Kids kommen, weil sie eben Bock haben, irgendwie zu wetteifern oder Punkte für sich zu sammeln. Und diese Motivation und diesen Ehrgeiz hole ich gleich zu Beginn ab, dass wir direkt zu Beginn spielen. Dann haben wir ein Fangspiel, weil Fangspiele im Kinderbereich das beste Schnelligkeitstraining sind und weil sie auch sehr viel Spaß machen. Dann haben wir ein 1 gegen 1, weil jeder Spieler mit einem guten 1 gegen 1 spielt in jeder Mannschaft dieser Welt. Egal, ob du defensiv gutes 1 gegen 1 hast oder offensiv, du bist sehr wertvoll als Spieler in jeder Mannschaft. Dann eine Spielform, das sind für uns alles größer als ein 1 gegen 1. Dann haben wir Umschaltspiele, Überzahlspiele und Unterzahlspiele in diesem Block. Und dann das Abschlussspiel in Turnierformat, in Turnierformat, in als Tschechenrolle, was auch immer. Und der Gedanke ist ja, dass wir Mini-Spiel, Fang-Spiel, 1 gegen 1, was ein Spiel ist. Dann haben wir eine Spielform und das Abschlussspiel. Heißt, wir haben 5 Blöcke, in denen gespielt wird, so dass kein Kind der Welt auf die Idee kommt, zu fragen, wann spielen wir denn endlich? Es wird nämlich die ganze Zeit gespielt. Denn Spielen ist die Methode. So. Und so, da glaube ich, kam vielleicht um die Hörer hier mal abzuholen und Hörerinnen, da kam die Idee her für diese Basistrainingstruktur.
Wer sich das jetzt nochmal ein bisschen ausführlicher oder quasi visuell erklären lassen möchte von dir, guckt das Video an, ich packe es in die Shownotes.
Sehr gute Idee. So, jetzt haben wir den Fall, dass wir einmal für die Trainingsplanung, für die Videoplattform Plus und auch sonst immer wieder ja auch in den Karteikarten, also im Trainingskatalog, jetzt zeige ich auch schon Karteikarten, im Trainingskatalog, die also Varianten haben. Wir haben auch bei den Konzepten, die wir mit Vereinen erstellen, dann für die D-Jugend auch eine Trainingsstruktur Variante 1, 2, 3. Wir hatten auch schon eine Variante 4. Der Gedanke ist, dass wir durch verschiedene Varianten in der Trainingsstruktur Dinge nochmal mehr akzentuieren können. Bedeutet, wenn mir für dieses Training einfach das Thema 1 gegen 1 wichtig ist oder ich zwei Formen habe, die super zusammenpassen, weil ich nichts umstellen muss. Also ich kann einfach alles so stehen lassen, muss vielleicht ein Hütchen noch irgendwo hinstellen und habe dann eine neue Übung, dass das dann okay ist, dass ich mich dann in dem Fall jetzt quasi für eine andere Trainingsstruktur entscheide, indem wir jetzt zweimal das 1 gegen 1 spielen. Und das ist der Gedanke, dass wir, wenn wir Coaches haben, wie jetzt den Fragen-Einsender, dass wenn ich die Erfahrung gesammelt habe in der Basistrainingsstruktur, mich einfach sicher fühle, also mein Training effizient läuft, ich geschafft, also jetzt sind wir wie bei einer Trainingspyramide, ich habe maximale Freude geschafft als erste Stufe. Und er hat ja auch maximale Aktivität dann, weil alles ist schon aufgebaut, die Übungen laufen nacheinander schnell durch. Hab dann eine gute Übungsauswahl, also hab die maximale Intensität. Dann bin ich in meiner Trainingsdurchführung und Planung als Coach so weit, dass ich mir jetzt über das Thema Qualität Gedanken machen kann und dadurch auch Dinge anpassen kann. Also dieses Gefühl von Sicherheit und aber auch die Effizienz in der Organisation, die habe ich jetzt erreicht. Jetzt habe ich die Möglichkeit, aus dieser frei gewordenen Kapazität, nämlich nicht gucken zu müssen, dass die Kinder bei Laune gehalten werden oder überhaupt ins Training kommen, kann ich Sachen akzentuieren inhaltlicher Natur. Und ich habe jetzt mal aus der Trainingswoche 2 von diesem Jahr meine Trainingseinheit rausgesucht, die ich vorgestellt hatte. Jetzt ist es die D-Jugend, das ist auch D-Mädels. Das war ein defensives Thema und es hieß, also die Trainingseinheit hatte den Titel Gierig wie Atletico. Der Gedanke für mich war, ja, wir haben immer wieder die Fragen, nämlich nach irgendwie intensiv in die Zweikämpfe gehen oder dann auch nicht vorne stehen zu bleiben, sondern zu jagen und zurückzulaufen. Diese Bereitschaft einfach als Mannschaft den Ball zu gewinnen und dass jeder einzelne Spieler den Ball gewinnt, dass das im Vordergrund stehen soll. Und dafür habe ich dann zwei Trainingseinheiten für die Woche entwickelt, die so ein bisschen aufeinander aufbauen, weil das eine war gierig wie Atletico und das dann die zweite Einheit in der Woche ist brennen wie Simeone, dass wir zum einen die Organisation haben und darauf achten, wie Zweikämpfe geführt werden und ob sie geführt werden und wie bereit die Kids sind. Und dann in der zweiten Einheit soll es, das war so ein Thema Atmosphäre, dass ich mich selber als Trainer ein bisschen weiterentwickle und sage, okay, wie schaffe ich es aber auch, eine Atmosphäre zu kreieren, die, also dieser Funke ist, der auf die Mannschaft überspringt, dass die auch merken, so, oh, guck mal, also es macht halt richtig Bock, da zu jagen, zusammen den Ball zu gewinnen, da ist Stimmung da, wenn wir gegen den Ball spielen und so weiter. Weil wenn ich als Trainer mich komplett rausnehme, dann übertrage ich diese Verantwortung natürlich vollständig an die Mannschaft. Und wenn sie es noch nicht kann, ist es halt zu viel Verantwortung, weil sie werden es vielleicht nicht schaffen, sich dahin zu entwickeln, wenn wir nicht ein paar Spieler oder Charaktere haben, die das können. Und je jünger sie sind, desto weniger hat sich das halt ausgebildet. In der D-Jugend kann schon sein, dass ich ein, zwei wie so Team-Captains habe, die sich natürlich aus der Gruppe herausentwickelt haben. Denen kann ich anfangen, die Verantwortung zu übertragen. In der F-Jugend oder E-Jugend bin ich der Animateur an der Seite, der da das Gefühl vermitteln muss, dass es Spaß macht. So, und wenn wir jetzt dann in die Trainingseinheit gucken, nämlich meine erste Trainingseinheit hier für die D-Jugend. Da haben wir dann das Minispiel, Schnelligkeit, 1 gegen 1 Spiel vorm Abschlussspiel. Heißt, hier bin ich mit meiner, also Schnelligkeit, das ist in dem Fall jetzt Fangspiel, hier bin ich mit meiner Basistrainingsstruktur gut hingekommen. Obwohl ich ein taktisch vielleicht komplexeres Thema abgebildet habe. Bei der Erklärung der Trainingseinheit habe ich aber extrem darauf geachtet, den Coaches zu vermitteln, worauf liegt mein Fokus. Bedeutet, ich habe die Basistrainingsstruktur genommen mit ihren 5 Standardblöcken, aber mein Trainerfokus hat dann das Thema Defensiv-Zweikämpfe-Bereitschaft als Fokus gehabt. Und ich bin sehr gut ausgekommen mit der Basistrainingsstruktur. Wenn wir jetzt aber in die F-Jugend gucken für die gleiche Woche, da war das Thema Spielfreude neu entfacht, also irgendwie zweite Trainingswoche, die kommt vielleicht ein bisschen lahmarschig aus den Winterferien. Wir sind womöglich dann in der Halle, dass die da richtig Bock haben, einfach auf die Trainingseinheiten wieder und ich denen einfach gebe, was sie auch wollen, das ist nämlich dann mit viel Spaß, Freude über den Platz fetzen zu dürfen. Da war die Trainingsstruktur ein Minispiel, dann Schnelligkeit, 1 gegen 1, Abschlussspiel. Heißt, die gibt's nirgends. Also die haben wir noch nie irgendwo reingepackt. Die hat aber jetzt für die Einheit mit dem Schwerpunkt zum Zeitpunkt in der Saison für mich gut gepasst, dass wir hier einmal Flag-Football-Fang spielen, was ja auch eine Hallenform ist, die wir gefilmt haben. Dann Umschaltfang und dann Umschalt-Dribbling, weil ich für alle drei Formen ungefähr das gleiche Feld brauche. Und dann das Minispiel war ein Chaosball, das Abschlussspiel war ein Abschlussspiel. Und da kann ich einfach nur 2 große Tore stellen. Oder von Nino, je nachdem, was ich dann spiele, und muss keine Tore mehr schleppen. Heißt, mein Gedanke war, mir reicht ein Spielfeld und ein Quadrat mit Hütchentoren und ich bin im besten Fall vor dem Training nach 10 Minuten mit dem Aufbau fertig und muss während des Trainings nicht eine Minute mehr irgendwie noch was umbauen. Und deswegen hat sich dann da für die F-Jugend die Trainingsstruktur einfach ein bisschen verändert, weil ich gesagt habe, okay, die passen gut zum Thema, dass wir zweimal Schnelligkeit haben. Und die Trainingsformen, also die Übungen, die passen gut zueinander ohne große Umbauphase. Und deswegen ist, also jetzt aus meiner Perspektive für mich manchmal so, dass ich denke, ah, okay, ich will dieses Thema bearbeiten und habe 2 Formen, die richtig gut nacheinander gespielt werden können, weil es vielleicht inhaltlich ähnliche Themen abbildet oder organisatorisch und muss dann aus meiner Standard-Basis-Trainingsstruktur ein bisschen raus und halt eine Form verändern. Was jetzt in allen Fällen eigentlich so ist, also ich wüsste nicht, dass das jemals anders war, ist die erste und die letzte Form. Minispiel und Abschlussspiel. Das bleibt für mich, ich würde sagen, in 99% der Fälle so.
Ja, kommt drauf an, tatsächlich. Also Abschlussspiel, ja. Ich mein, ja,
aber das Minispiel Start, haben wir manchmal ja auch als Fangspiel definiert. Also wir haben ja auch Fangspiele. Aber
ich habe auch schon mal regelmäßig mal ein 1 gegen 1 zum Start. Also wenn es irgendwie eine coole Form ist.
Denkst du an andere Torschuss?
Zum Beispiel, oder King of the Court, doppelter Aufbau bei weiß ich nicht, 16 Kindern oder so, ist ja schon auch möglich.
Okay, habe ich mich noch nicht getraut.
Und eine 5 Prophylaxe.
So, erstmal dehnen die sich. Dann geht's los. Ja, aber genau das. Also, es ist ein bisschen, ja, auch, ich würde, weiß nicht, nach Gusto, oder? Also, was ist mein Gefühl auch und was möchte ich für Inhalte abbilden? Und wenn ich mir diese Gedanken noch nicht machen kann, weil welche Inhalte möchte ich abbilden, ist eben eine Qualität. Und über die muss ich mir keine Gedanken machen, wenn die Kinder ständig am Quatsch machen sind, ich nur 30 Minuten Netto-Trainingszeit habe, weil ich nonstop Tore schieben muss, oder ich alleine mit 20 F-Jugendlichen bin, dann muss ich mir keine Gedanken über Inhalte machen. Das ist einfach, also da stresse ich mich selbst, und wenn ich mich stresst, dann stresse ich natürlich auch die Kinder auf dem Platz, dass ich nämlich nicht nach Plan durchkomme. Und davon Abstand zu nehmen und zu sagen, nee, okay, Moment mal. Erstmal gucke ich, dass die 90 Minuten auf dem Platz richtig Bock haben auf das, was gerade passiert. Dann gucke ich, dass sie richtig Bock haben und richtig viel sich bewegen dürfen. Und dann gucke ich, dass sie richtig Bock haben, sich richtig viel bewegen dürfen und das auch noch richtig schnell tun. Mhm. Und dann habe ich ein herausragendes Training. Und also auch bei der Level 1 Ausbildung, das haben wir da auch versucht, ja sehr klar zu forcieren, diesen Gedanken von, hört auf, euch auch in euren Vereinen über Qualität zu unterhalten. Das ist völliger Humbug. Das, also in 8 von 10 Trainingseinheiten können wir das nicht. Und es hat gar nichts mit dem Trainer an sich zu tun. Also wenn ich jetzt eine wildfremde E-Jugend übernehmen würde mit 9 Kids und die sind intensives Training noch gar nicht gewohnt, dann komme ich auch nicht auf die Ebene, dass es Sinn macht, für die irgendwas zu coachen. Ja. Also das, auch wenn wir da zu zweit hinlaufen würden, wird das nicht funktionieren. Heißt, da ein bisschen vom Gas zu gehen und zu sagen, okay, ich gucke erstmal, dass die unteren Stufen dieser Pyramide abgebildet sind. Da können wir eigentlich den KFK-Vortrag von uns vielleicht noch verlinken, Josh, in den Shownotes. Wenn wir da diese 4 Stufen der Trainingspyramide und der Trainingsprinzipien auch nochmal erklärt haben, für jeden, den das jetzt nach den Ausführungen interessiert, ist das aber die Ebene. Und ja, bei den Fortbildungen.
Wenn ihr auf der Plattform sowieso schon seid, einfach auch wissen, und dann gibt es die Event-Videos und da gibt es dann die unterschiedlichen KFK-Vorträge, und es ist der KFK-Vortrag 2025, 2024 sprechen Sakko und Marian über das Techniktraining. Nur nochmal als Hinweis. Man kann sich dann auch, wenn man möchte, da natürlich in der Gegenüberstellung die Trainingsphilosophie Deutschland angucken. Kopfballtraining zum Beispiel oder wie man Flankenläufe macht oder sowas ist auch dabei.
Woher dieser Hate jetzt?
Nee, ist ja nur Hinweis.
Nö, also vor allem bei den KFK-Sachen im Vergleich finde ich schon, dass man sehr, sehr viel Parallelen sieht.
Definitiv.
Und Flankenlauf-Videos und Kopfballvideos gibt es auch. Das verwirrt uns ja nach wie vor, die unklare Einordnung. Aber jetzt für den KFK, da das Video, ich glaube, alle Beiträge von dem KFK aus 2025 kann man absolut, also KFK, Kinderfußballkongress des VfL Wolfsburg, nur zur Erklärung, und auch iCoach Kids, also der englische Beitrag, halt auch mega. Also ganz andere Perspektive, ganz andere Brille auf das Thema Training und Zugänglichkeit von Training und so weiter. Sehr, sehr schön aufbereitet. Also deswegen kann ich alle Videos in diese Richtung
definitiv
empfehlen. Josh, du kleiner Hater.
Legst mir hier wieder Worte in den Mund und Gedanken. Das ist nicht fair.
Okay. Josh,
jetzt bin ich glaube, ich hoffe, anonymer B-Punkt. B-Punkt Jörn. deine Frage wurde beantwortet. Wenn nicht, gerne nochmal kommentieren und auch gerne, wie immer, der Hinweis, podcast@advance.football, wenn ihr sagt, hey, da bin ich irgendwie anderer Meinung oder ich habe die Erfahrung gemacht, dass das zum Beispiel, so wie es bei der Trainingsphilosophie Deutschland umgesetzt wird, irgendwie ich besser damit klarkomme, dass nur in Anführungszeichen gespielt wird in Feldern, also im Sinne von 2 gegen 2, 3 gegen 3, kann ja auch sein. Wir sind da immer offen über Erfahrungswerte zu sprechen und uns da irgendwie auch in den Diskurs nehmen zu lassen. Genau, aber ich glaube, du hast es ganz gut umschrieben, was die Schwerpunkte, die Trainingsstruktur angeht. Cool. Sako, ich glaube, das war's für heute.
Das war's.
Das war's für heute. Sehen wir uns nächste Woche wieder. Ich gucke gerade.
Du
bist noch da.
Wenn du nicht wieder...
Nee. Ich bin da, bist da.
Du bist da.
Die nächsten zwei Wochen sehen wir uns wieder. Und dann gibt es mal wieder eine Studie des Monats. Ich habe wieder eine gefunden. Nämlich, das nächste Mal dann in der nächsten Studie des Monats geht es um Glück. Um Glück. Aber da möchte ich noch nicht zu viel verraten.
Wunderbar. Josh, ich bin gespannt.
Super. Sako, wir hören uns. Tschüssi.
Bis denn. Ciao.